Herzlich willkommen und frohe Weihnachten zu diesem Gottesdienst am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid und den Weg hierher trotz nebligen Novemberwetters im Dezember auf euch genommen habt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Mit dem Wochenspruch aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums begrüße ich euch hier und rufe euch nochmal frohe Weihnachten zu. Und wie das mit Weihnachten immer so ist, unsere Diensteliste war lange leer, was die Orgelmusik angeht. Das hätten wir technisch überbrückt, das geht heute aber dankenswerterweise. Und das muss man auch mal sagen, sind ja doch immer echte Menschen, die die Gottesdienste, die wir gerne konsumieren, auch gestalten. Und da ist Peter eben heute vor einiger Zeit auch eingesprungen jetzt für heute, damit wir auch echte Musik haben heute und nicht nur CD-Glück. Und das darf man an Weihnachten mindestens dann auch mal sagen. Was haben wir noch abzukündigen? Der nächste Gottesdienst ist hier an Silvester um 17 Uhr, Altjahresabend mit Abendmahl mit mir. Dann haben wir dann schon zum zweiten Mal Silvester Glockenläuten im Kerzenschein ab 23.30 Uhr. Das macht die Familie heilig, das macht die auch wundervoll. Und Sie sind alle herzlich eingeladen dazu und ihr. Und Erinnerungen kommen nochmal auf den sozialen Kanälen, aber 23.30 Uhr habe ich auf dem Flyer gelesen, geht's los. Und wir versuchen dann hier in der Runde die Glocken über das Donnergrollen des heidnischen Feuerzaubers quasi hinwegzuwölben und da so ein bisschen auch die Glocken, den Glocken Gehör zu verschaffen. Neujahr dann 1. Januar, 15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Marquardt und dann beginnen wir ganz normal im neuen Jahr wieder quasi. Dann beginnt das neue Jahr. Und heute, wir haben tatsächlich Kirchenkaffee vorbereitet, also wir haben Kaffee aufgesetzt, so müssen wir sagen. Und wer möchte, ist herzlich ein. Kuchen haben wir auch? Kuchen auch. Man darf mir immer reinsprechen, weil ich kenne nicht alle Abkündigungen. Und von daher, es gibt also Kaffee und Kuchen. Und wer möchte, kann gerne noch mitkommen ins Gemeindehaus. Einfach entweder dem Lärm nach, wenn Sie etwas später kommen, oder ansonsten einfach beherzt geradeaus durch, bis Sie gegen eine Wand laufen, dann nehmen Sie die rechte Tür und da sind Sitzgelegenheiten und da kommen dann auch mehr Menschen. Das darf ich noch abkündigen. Wir danken für die Spenden und Kollekten der Weihnachtsgottesdienste. Wir haben noch nicht gezählt, wir zählen erst hinterher. Wir danken uns eben trotzdem dafür. Und weil wir so gerne sammeln, sammeln wir auch heute. Es gibt am Ausgang eine Kollektensammlung, die ist einerseits für die landeskirchliche Kollekte, für die Arbeit der Feuerwehrseelsorge und wenn man sich gerade wieder zurückerinnert, nicht nur brennende Tannenbäume, auch glaube ich jetzt, was in Magdeburg passierte und all diese Großereignisse, das sind auch ganz normale Menschen wie du und ich, die da unschöne Dinge erleben müssen und bei aller Professionalität ist glaube ich Seelsorge in diesem Bereich wirklich wichtig. Die eigene Kollekte sammeln wir für die Arbeit mit Kindern. Früher hieß das mal Kinderarbeit, aber das machen wir nicht mehr. Deswegen ist das jetzt Arbeit mit Kindern. Und bevor wir nun das erste Lied singen, in gewohnter Weise ein herzlicher Gruß in die Bank rein.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Lasst uns nun gemeinsam den angeschlagenen Psalm beten. Das ist aus dem blauen Heftchen, die 80er-Nummer. Und wir lesen das wie gewohnt im Wechsel. Ich lese das Ausgerückte und Sie und Ihr bitte das Eingerückte. Das ist die Nummer 82. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen die Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Lasst uns unseren Gott anbeten. Ehre sei Gott in der Höhe. Uns beten. Lieber Vater, du sendest uns Jesus Christus, deinen Sohn. Den Armen bringt er Heil, den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude. Schenke und glauben und segne unsere Lieben, damit die Welt erkennt, dass du in Jesus Christus mit uns begonnen hast. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Darum bitten wir ihn, Jesus Christus, der mit dir lebt und liebt, seit Anbeginn und in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Tag steht bei Römer 1. 1 bis 7. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Halleluja! Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes. Halleluja! Das Evangelium steht heute bei Matthäus im 1. Kapitel. Die Geburt Jesu Christi geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Auf Antwort auf das Evangelium lasst uns jetzt gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, auf einen Neubeginn, da bereitet man sich ja in der Regel immer gewissenhaft vor. Das kennen wir alle aus der Familie, aus dem Beruf, aus der Schule. Der erste Eindruck, der zählt lange. Ich habe mal irgendwo gelesen, 6 bis 7 gute Eindrücke braucht man, um einen schlechten Eindruck wieder gut zu machen. Also das ist schon wichtig, dass man darauf achtet, dass man, wenn man sich irgendwo vorstellt, das erste Mal in Erscheinung tritt, dass man da auch den rechten Eindruck macht. Schubladen haben wir ja so gerne. Die sind so praktisch und ist man da erstmal drin, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich wurde ganz früh in die Schublade "Er spricht gerne und viel" sortiert. Und habe festgestellt, das ist gar nicht schlimm, dass ich da nicht raus wollte, weil das sowieso unmöglich ist. Die gleiche Situation haben wir mit unserem Predigtext, den wir gerade als Epistel gehört haben. Das ist nämlich der Vorstellungsbrief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Und auch wenn der Römerbrief in der Bibel ja relativ weit vorne, also er ist eigentlich der erste der Briefe, die da stehen, steht, ist es eigentlich das Spätwerk Paulus. Es ist die kondensierte Theologie, also dessen, was er sich so allem bewusst geworden ist auf seinen Reisen und in seinen Gebeten und in seinem bei Christus sein, das hat er dann als Theologie in diesen Römerbrief gebracht. Und das ist sein Vorstellungsschreiben an die Gemeinde in Rom, die er gebraucht hat, weil er mit seinen Reisen in Asien, seinen Missionsreisen in Asien war er fertig. Er hat viele Gemeinden gegründet. Viele der Briefe, die Sie in der Bibel finden an die Korinther und die Gemeinde in Thessaloniki, das sind in der Regel Briefe, die nicht als so ein theologisches Großwerk zu verstehen sind, sondern das sind ganz konkrete Briefe. Und ich sage das immer gerne, ich habe mich mit meinen Schwiegereltern auch wieder darüber unterhalten, wenn es dann diesen berühmten Satz gibt, die Frauen sollen schweigen im Gottesdienst. Jetzt stellen Sie sich, das ist natürlich, da hat man große Theologie draus gemacht, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind so Lehrer im Entsendungsdienst und machen so Aufsicht in der Klasse und sind jetzt in der 7b der Gesamtschule irgendwo. Und da quatschen halt die Mädels die ganze Zeit. Und dann schreiben Sie der Klasse Jahre später einen Brief und sagen, hier, liebe Mädels, mal nicht so viel quatschen. Das ist unproblematisch, das liest der Klassenlehrer vor, alle fühlen sich angesprochen und die Welt ist in Ordnung. Problem ist, wenn das 3000 Jahre später ausgegraben wird oder nicht 1000 Jahre später, sondern wenn es quasi dann überliefert wird und dann so gedeutet wird, als hieße das, die Frauen hätten die Klappe zu halten im Gottesdienst. Das sind halt so Dinge, die man unterscheiden muss. Das ist in die konkrete Gemeinde hineingeschrieben, in einen konkreten Zusammenhang heraus. Und der Römerbrief ist theologisches Kondensat. Da ist das, was unseren Glauben ausmacht, ganz vieles von dem, was unseren Glauben ausmacht, was Luther bewegt hat, gerechtfertigt allein aus Glauben, ist aus dem Römerbrief abgeleitet und ist Theologie. Und der Rest sind quasi Schreiben an die Gemeinden, also sein Spätwerk. Und in dieser Brieferöffnung, die Paulus da formuliert, da geht es ihm eben genau darum, dieser Gemeinde in Rom, die er braucht, um seine Mission in Spanien fortzusetzen. Paulus hatte nicht vor, in Rom zu versacken und dann irgendwann da zu sterben, sondern Paulus wollte auch Spanien missionieren. Und deswegen brauchte er die sehr wichtige Gemeinde in Rom als Ankerpunkt, als Ankergemeinde, um von dort aus dann weiter im Westen zu missionieren. Und deswegen dieses Vorstellungsschreiben, was uns Gott sei Dank erhalten geblieben ist, eben als sein theologisches Gesamtwerk. Und deswegen ist es ihm natürlich mit dem Brief so wichtig mit der Anrede. Und mir geht das immer so, als man anfängt, sich modern immer zu duzen. Also ein Telefonunternehmen, was ich dafür bezahle, dass es mir ein mehr oder weniger schlechtes Handynetz zur Verfügung stellt, duzt mich dann einfach. Jetzt bin ich, wer mich kennt, da relativ unkompliziert, aber es ist ein Gewöhnungsfaktor. Also die Anrede ist super wichtig und die ersten Zeilen. Und das ist für Paulus natürlich das Gleiche. Also für eine unbekannte Gemeinde muss er jetzt sich rechtfertigen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und was will ich. Und dieser Startpunkt quasi zu etwas Neuem, das macht den Römerbrief eben auch weihnachtlich, weil da geht es ja auch in was Neues. Und der Predigttext, den wir gehört haben, der erzählt vom Vertrauen als Grundlage, von den Wurzeln, aus denen man lebt und miteinander in Kontakt kommt. Und er erzählt von unserer Hoffnung, die uns gemeinsam in die Zukunft zieht. Und das alles gehört immer zu einem Anfang. Vertrauen, Wurzeln und Hoffnung. Und das passt eben in unsere Weihnachtszeit. Paulus' besonderer Text, den er hier verfasst hat, um eben die Unterstützung der Gemeinde zu erhalten, um als Bewahrer der Tradition und als Verkündiger einer neuen Zukunft wahrgenommen zu werden. Und aus jeder Zeile, und jetzt seid ihr nicht vorgewarnt worden, dass ihr da besonders doll zuhören sollt, aber vielleicht habt ihr noch so einen Schatten einer Erinnerung dessen, was ihr gerade als Epistel gehört habt, da kommt eben genau heraus, was Paulus eben möchte, sein Bemühen um diese römische Gemeinde und zugleich eben auch schon sein blitzgescheiter theologischer Geist. Er versucht alles zu zeigen, damit er überzeugen kann. Vertrauen ist der Anfang von allem. Es ermöglicht, dass wir miteinander gut in Kontakt kommen. Lernen wir uns kennen und wir vertrauen uns nicht, dann machen wir das nächste Mal einen großen Bogen um uns, und wenn dann Nebel ist wie heute Morgen, verpasst man sich. Also Vertrauen ist wichtig. Vertrauen gibt Zuversicht in Partnerschaften, in Familien. Vertrauen ist die Basis. Und das geht Paulus damals so, wie uns das heute auch immer wieder geht, wenn wir neue Beziehungen eingehen, in eine neue Klasse kommen, in eine neue Kindergartengruppe, woanders hinziehen. Wir brauchen Vertrauen in die Menschen, die um uns herum sind, und in alles andere, damit wir weitermachen können. Er fühlt sich verbunden mit den Menschen in Rom und möchte eben mit der Gemeinde Neues erreichen, und deswegen wirbt er um ihr Herz und ihr Verstand. Und wie entsteht nun Vertrauen? Wie kommt man zu dem Gefühl, dass man miteinander in einem besonders positiven Kontakt steht? Wie erreicht man Herzen und wie ermutigt man Menschen, dass sich ihre Herzen öffnen? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist immer, aufrichtig zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemerkt habt, wenn man Menschen kennenlernt und man traut sich einfach, was von sich zu erzählen, dann kommen die anderen auch. Jetzt gar nicht, um die auszuhorchen, sondern einfach, wenn man sich traut, was von sich zu erzählen, dann trauen die sich auf einmal auch, was zu sagen. Und das ist eben wichtig, dass man was von sich offenbart. Dann werden die Menschen merken, wie wichtig der andere Mensch vielleicht sein kann. Und Paulus macht das am Anfang genauso. Er erzählt etwas Persönliches von sich und versucht für die Empfänger gleich zu Beginn die Frage zu beantworten: Wer ist der Kerl, der sich hier in Rom, der wichtigsten Stadt dieser Zeit, vorstellt und jetzt hier mit der Gemeinde zusammen Mission betreiben will. Und deswegen nennt er sich einen berufenen Apostel und einen ausgesonderten Prediger der frohen Botschaft Gottes. Er stellt sich in die Reihe von anerkannten Menschen, die die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Das Apostelamt ist halt wichtig. Und er ist so ein Apostel, auch wenn er eben erst ein Apostel ist, der nicht Jesus leibhaftig erlebt hat, sondern eben der Apostel ist, der erst den aufgefahrenen Christus erlebt hat. Aber er sieht sich und ist so erkannt als der Apostel, der mit Fug und Recht von Christus spricht. Und somit spricht er nicht von sich selber, sondern er sieht sich als ein Gesandter Jesu. Und er deutet damit eben auch was an aus seiner Lebensgeschichte. Wenn wir dem glauben können, was die Apostelgeschichte berichtet, dann war ja Paulus, vorher Saulus, ein ganz erfolgreicher Christenverfolger. War ja ein ganz fanatischer Pharisäer, hat das sehr ernst genommen, seinen Job, und hat die Lizenz gehabt, in den entlegenen Gemeinden die Christen einzufangen und die zur Besinnung zu bringen, zum rechten Glauben zurückzubringen. Und da passiert es ihm, dass er auf seinem Pferdchen unterwegs ist und wird vom Pferd gehauen. Und dann hat er auf einmal dieses Erlebnis, da von Jesus wachgerüttelt zu werden, der ihm gesagt hat, so, Alter, das reicht, hör mal auf damit. Mich würde es super freuen, wenn du mit mir mitmachen würdest, in meinem Sinne. Und da kommt dieser Wandel eben vom Saulus zum Paulus, das berühmte Damaskus-Erlebnis, das ist ja so ein Schlagwort, was man sich dann merken kann. Und seitdem ist Paulus eben ein Apostel Christi. Und das Damaskus-Erlebnis war für ihn die Wende in seinem Leben, weil er von da an angefangen hat, Jesus Christus zu verkündigen und sich ganz in seinen Dienst gestellt hat. Und wenn er sagt, er ist ein Ausgesonderter, dann meint er damit eben, dass er sich wie die anderen Propheten auch in diese Position gebracht hat, für Gott zu sprechen und sich damit in eine Abseitsposition manchmal zu bringen. Entweder weil der Inhalt nicht gefiel, den man verkündet hat als Prophet, oder weil das insgesamt nicht so gern gehört wurde. Es brachte Einsamkeit. Und das ist eben einer der Punkte, die er damit zum Ausdruck bringen will, wo er sagt, ich nehme diese Schwere auf mich, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Schenkt mir euer Ohr und euer Vertrauen, ruft er den Menschen zu. Und die Nähe der Menschen, die man in diesen Tagen sucht, zu Weihnachten, das ist eben das Schöne, das ist eben dieses Gefühl, gekannt und angenommen zu werden. Und auch wenn ich Heiligabend habe ich über Vergebung gepredigt, wer da war, ja auch ein Punkt, den man Weihnachten mal ganz gut anbringen kann, weil ja nicht jede soziale Kombination, die Weihnachten zusammenkommt, ist immer heiterkeitserzeugend, sondern manchmal gibt es da auch Spannungen, aber ohne mich zu wiederholen, Vergebung ist ein wunderbarer Weg, da die Spannungen zu nehmen. Das Fest der Liebe lebt von Begegnungen, es sind die Kontakte mit den lieben Menschen, aber gerade auch die Geburt Jesu selbst erzählt davon. Vertrautes Miteinander von Christus mit seiner Mutter Maria ist das Bild Weihnachtens schlechthin. Und wer ist nicht angerührt von dieser Innigkeit, die wir natürlich in dieser Begegnung Maria und dem Jesuskind, aber wahrscheinlich auch bei uns selbst doch in den Familien dann feststellen. Wenn dann Weihnachten wirklich ist, dann ist das so eine Innigkeit, die sich doch mitunter unterscheidet von der, die wir im Alltag so miteinander erleben. Also aus diesem Vertrauen wächst Kraft für neues Leben. Und es geht im Römerbrief am Anfang um die Wurzeln. Das ist auch immer wichtig in so einem Brief, wo kommt man her? Das ist heute auch wichtig, manchmal, auf welche Schule bin ich gegangen, in welchem Stadtteil Berlins bin ich aufgewachsen oder einer anderen Großstadt. All das sagt etwas über einen, und das ist eben hier mit dem Stammbaum in der Bibel auch immer so wichtig. Ein Stammbaum ist wichtig, um nachzuweisen, dass man von der richtigen Stelle kommt, und die Herkunft gibt den Platz im Leben häufig vor. Kein Mensch war da allein, er war immer die Tochter oder der Sohn von einem, der vor ihm war. Und das Kind in der Krippe, und das ist das, was eben wichtig ist, das Kind in der Krippe ist eben ein Nachkomme Davids. Da ist die Linie dann auch klar. Das gibt ihm die Verbindung in die Vergangenheit und den Ort in der Gegenwart. Und eine Sache ist eben auch immer wichtig, die manchmal zu kurz kommt, was da deutlich wird, Jesus war Jude. Da gibt es auch gar keinen Zweifel. Es gab mal so Versuche vor 80 Jahren, das irgendwie auszulöschen aus der Bibel, dann bleibt nach meinem Verständnis nichts über, aber also zumindest aus dem Neuen Testament nicht. Und das ist aber selbstverständlich und das war auch Paulus selbstverständlich. Paulus hat nicht gesagt, dass ich bin was anderes, sondern er hat ein anderes Verständnis gehabt, hat versucht, die anderen Juden davon zu überzeugen, dass Jesus Christus der Messias ist, der erwartet wurde. Das war sein Werk, das er an den Juden versucht hat, aber sein wesentlicher Ertrag liegt eben in der Heidenmission. Also denjenigen, die keine Juden waren, Jesus Christus nahezubringen, wo er sehr erfolgreich war. Und er wäre niemals auf die Idee gekommen, den Bund, den Gott mit den Juden, mit dem Volk Israel gestiftet hat, irgendwie aufzukündigen oder durch irgendwas anderes zu ersetzen. Achtet auf eure Wurzeln, ruft Paulus den Menschen in Rom zu. Sie erzählen euch, wer ihr seid. Das ist in unserer Zeit auch wichtig. Wo kommt man her? Wie hat man Weihnachten gefeiert? Wo steht die Krippe? Wir hatten vor ein paar Tagen das Gespräch mal, welche Krippe wurde wann wo hingestellt und ergänzt und bewegt und dann fehlt auf einmal ein Teil. Also Weihnachten und Traditionen hängen ganz eng zusammen. Das merken wir, wenn wir uns an die wohlige Wärme erinnern der Feiertage, manchmal Schmerz der Vergangenheit, Gedanken an die früheren Tage. Aber das alles gehört eben zu unseren Wurzeln. All das, was wir in uns tragen und an Weihnachten manchmal wiedererleben, ist unsere Wurzel. Weihnachten heißt deswegen auch anschauen, was war. Das Wunder von Bethlehem genauso wie den eigenen Weg. Und aus der Vergangenheit, und das ist eben die Botschaft auch, wächst die Zukunft. Und für Paulus wurzelt in der Vergangenheit die Hoffnung auf eine große Zukunft. Denn das, was passiert ist, die Geburt des Heilands Jesus Christus und sein Weg durch Kreuz und Auferstehung, endet nicht in der Himmelfahrt, sondern der Weg geht weiter bis heute. Deswegen sieht Paulus in Jesus die Hoffnung für die Welt. Schaut auf ihn und sieht, wie die Botschaft von Jesus Christus die Menschen aufrichtet. Gute Nachrichten, die an alle Menschen gehen sollen. Paulus ist ein Prediger der Hoffnung und er sagt den Menschen eben auch, ihr seid Geliebte Gottes, ihr seid tief verbunden mit Gott, darauf könnt ihr vertrauen. Ich muss nicht erst was werden, ich bin schon was, weil ich Gottes geliebtes Kind bin. Das Bewusstsein, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, beflügelt uns auf unserem Weg in die Zukunft. Und darum ist Weihnachten eben auch so ein schönes Fest, was Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Wir schauen zurück auf die Vergangenheit und nehmen in den Blick, was kommt. Die hohen Feiertage gehen heute zu Ende, also für all diejenigen, die gerne Weihnachten feiern, sind so die richtigen Weihnachtstage, die so heißen, bald vorbei. Aber die Weihnachtszeit, wenn Sie mal in den liturgischen Kalender gucken, die geht noch weit, weit ins neue Jahr hinein. Also wer Weihnachten und das Gefühl von Weihnachten gerne in sich und seiner Familie beibehalten möchte, ist allein schon kalendarisch lange aufgefordert, das auch ins neue Jahr zu tragen. Wir stehen an der Krippe und an der Schwelle zu einem neuen Beginn und haben Fragen an die Zukunft. Wie geht es weiter, auch unter den Bedingungen, die wir jeden Tag in der Zeitung wahrnehmen? Und Paulus gibt uns dazu ein paar wenige Dinge mit auf den Weg. Sucht das Vertrauen zueinander, schaut auf eure Wurzeln in Christus und dann geht hoffentlich und beflügelt in die Zukunft und das neue Jahr. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. Und nun lasst uns Fürbitte halten und wem es nicht zu beschwerlich ist, der möge sich erheben. Wir stehen an deiner Krippe, Jesus, Kind der Maria, Abbild der Liebe. Du ruhst in Marias Schoß. Wir bitten dich um Rettung für die Ruhelosen, die Sehnsüchtigen, die Aufbrechenden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Zu dir kommen die Weisen. Wir bitten dich um Menschenfreundlichkeit für die Mächtigen in dieser Welt, die Einflussreichen, die Starken. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Dich beten die Hirten an. Wir bitten dich um neuen Lebensatem für die Müden und Erschöpften, die Schwachen und Kranken, die, die unbemerkt anderen helfen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Zu deiner Geburt haben die Engel gesungen. Wir bitten dich um Frieden für Bethlehem und den Nahen Osten, für die von Kriegen erschütterte Welt, für die Verwundeten und Traumatisierten, für unsere Kinder. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. An deiner Krippe stehen Ochs und Esel. Wir bitten dich um Ehrfurcht vor dem Leben der Tiere und aller Arten, für die bedrohte Schöpfung, das Zusammenleben von Mensch und Natur. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Deine Geburt ist unsere große Hoffnung. Wir bitten dich um Hoffnung für die Hoffnungslosen, für die Trauernden und alle, die in Angst leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus, Kind der Maria, du Liebe und Lebenskraft, in diesen Weihnachtstagen bitten wir dich mit allen, die zu deiner Krippe kommen, mit der ganzen Christenheit und mit der ganzen Schöpfung. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und mit den Worten Jesu beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag und die vor euch liegende Zeit mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Und jetzt nehmen wir noch mal Platz zum Orgelnachspiel und freuen uns aufs Kirchenkaffee.